Es gab bei dieser Geschichte etwas, das mich von Anfang an gestört hat. Spätestens seit dem Moment, an dem ich mit meinem Informanten Klaus an diesem Grundstück in Berlin stand. Als er mir diesen Schuppen gezeigt hat und meinte, dass da eine Leiche liege. Spätestens da dachte ich mir, Klaus sollte das nicht mir sagen. Er sollte damit zur Polizei. Denen sollte er alles erzählen. Dass sein Freund Bernd S. ihm einen Mord gestanden habe und dass da angeblich die Leiche von Alexander Luchterhand einbetoniert sein soll. Einem Mann, der vor 20 Jahren in Berlin verschwunden ist. Das wäre doch die einfachste Lösung.
Warum gehen Sie nicht zur Polizei?
Naja, das wäre nicht im Sinne von Bernd gewesen, also zur Polizei zu gehen. Also mit Sicherheit nicht. Das wäre für die ein Erfolgserlebnis. Das ist undenkbar. Die Polizei würde nur das preisgeben, was sie will, und nicht das, was ich gesagt habe.
Was würden die denn verschweigen?
Na, allgemein wahrscheinlich meine Geschichte, den ganzen Zusammenhang. Alles, was sie nicht gut dastehen lässt, das würde sie verschweigen, mit Sicherheit. Für mich ist ja die Polizei kein Feind oder sowas, das ist ein Gegner.
Und mit dem Gegner redet er halt nicht. Mag sein, dachte ich mir. Ist vielleicht aber auch eine Ausrede. Ich habe mich gefragt, ob Klaus in Wirklichkeit Angst hat vor einer Aussage bei der Polizei. Dabei hätte er juristisch wohl nichts zu befürchten. Er saß zur Tatzeit im Gefängnis. Und dass er jahrelang über einen mutmaßlichen Mord geschwiegen hat, das ist zwar nicht ehrenwert, aber es ist eben auch nicht strafbar. Man muss so eine Tat nämlich nur dann anzeigen, wenn sie noch zu verhindern ist. Vielleicht gab es für Klaus einen anderen Grund, nicht zur Kripo zu gehen. Vielleicht lag es daran, dass er sich diese ganze Geschichte nur ausgedacht hat. Ich war mir unsicher. Klar war mir nur, bevor ich hier weitermache, muss ich erst herausfinden, ob ich meinem Informanten Klaus wirklich trauen kann. Ob ich glauben kann, was er da behauptet. Dass er diesen mysteriösen Mord endlich klären kann. Ihr hört Luchterhand. Ein Podcast über einen ungeklärten Mord. Und ein Hinweis, der alles ändern könnte.
Achtung, Durchsage für Brandmesser.
Wir haben verstanden, wir sind unterwegs.
Mein Name ist Matthias Bolsinger. Und das ist Folge 2. Unser Informant.
Aufnahme. Jetzt sind wir, glaube ich, oh ja, es läuft.
Das ist mein Kollege Dominik Stawski. Er hat einen Podcast gemacht über den Fall Frauke Liebs. Ein Mord, der auch bis heute ungeklärt ist. Und bei diesem Podcast hier haben wir zusammengearbeitet. Nach meiner Reise nach Berlin wollte ich seine Meinung zu dieser Geschichte hören. Wir haben uns dafür ins Studio gesetzt.
Und du hast mir all diese Tapes gegeben. Und ich war mega neugierig, weil ich natürlich mich gefragt habe, okay, ist Matthias einfach am Ende, lässt er sich gerade verarschen von irgendwem so. Und während ich das so hörte, habe ich mein Handy in der Hand genommen und ganz gesagt, okay, an der Stelle finde ich das jetzt komisch, was er erzählt. Und ich glaube ihm, ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll. So. Und diese Fragen habe ich jetzt dabei, ja, weil ich dachte, das will ich mal gerne wissen, was du davon hältst.
Dominik wusste nicht, was er von dem Ort halten soll, an dem die Leiche angeblich vergraben sein soll.
Da habe ich mich gefragt, okay, was hat dieser Ort jetzt mit dem Täter zu tun? Also wo gibt es da eine Verbindung? Also ist Wannsee irgendwie erklärbar für dich?
Nee, es ist nicht gut erklärbar. Die Frage war total berechtigt. Warum ausgerechnet dort? Immerhin ist das ja ein Privatgrundstück. Klaus hat es mir nicht erklären können. Oder nicht erklären wollen. Ich fand das auch seltsam. Ich musste über dieses Grundstück auf jeden Fall noch mehr herausfinden.
Warum glaubst du eigentlich, dass er ausgerechnet zum Stern gekommen ist?
Ehrliche Meinung?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Ersten waren.
Okay. Du, ehrlicherweise, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass jemand bei uns sich meldet, obwohl er sich vorher schon bei anderen Medien gemeldet hat und die da nicht drauf angesprungen sind. Ne? Also so sind schon manche große investigative Geschichten
richtig
ans Licht gekommen, weil andere Medien das versäumt haben, denen hinterherzugehen.
Gleichwohl als Reporter gibt einem das dann doch irgendwie das Gefühl, bin ich jetzt vielleicht der erste Dumme.
Ja, okay, verstehe ich.
Vor meinem inneren Auge hatte ich so eine Liste. Die Liste hieß Gründe, warum das alles Bullshit sein könnte. Punkt 1 war Klaus und sein Rumdrucksen. Immer wenn ich Klaus nach Details zum Mord an Alexander Luchterhand gefragt habe, zum Beispiel, wie genau wurde er umgebracht und wie soll Bernd S. die Leiche zum Wannsee transportiert haben, wenn ich so etwas gefragt habe, da hat Klaus auf einmal sehr einsilbig geantwortet. Hier zum Beispiel. War Bernd alleine damals?
Er hat es alleine gemacht. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Weil sie niemand anderen belasten möchten?
Mehr weiß ich nicht. Er hat Helfer gehabt bei der Beseitigung der Leiche. Das kann ich sagen.
Wenn man das hört, denkt man doch, der verschweigt mir was. Punkt 2 auf meiner Liste. Klaus weiß, wie man lügt. Die rund 30 Jahre, die er weggesperrt war, die saß er nicht wegen Mord oder Vergewaltigung. Klaus hat betrogen und geraubt. Und zwar so häufig, dass man ihn 1999 sogar zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt hat. Damals war er besonders dreist.
Wir waren zu dritt, haben uns in Zivil als Polizeibeamte mit Dienstausweis und falschen Versuchungsbefehle, gefälschte Versuchungsbefehle, haben wir Drogendealer erhält und Drogen weggenommen.
Mir war schnell klar, dass Klaus nicht blöd ist. Aber offenbar ist Klaus auch ein guter Schauspieler. Punkt 3 auf meiner Bullshit-Liste. Klaus und die Medien. Klaus hatte schon oft mit Reportern zu tun. Das fing an, als er noch in Sicherungsverwahrung saß. Er hat darüber in einer TV-Doku vom RBB gesprochen.
Nur innerhalb des Blocks können sich die Männer tagsüber frei bewegen. So Klaus Witt, ein ehemaliger Geldräuber, der in den 90er Jahren wegen seines Trickreichtums Schlagzeilen machte.
Ich halte mich nicht für gefährlich. Also ich habe bei all meinen Sachen, die ich gemacht habe, nie jemand verletzt. Nie jemand verletzt. Da ist nie jemand körperlich zu Schaden gekommen.
2012 kam Klaus frei. Ein Jahr drauf hatte er den nächsten TV-Auftritt.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung.
Die ARD-Moderatorin Sandra Maischberger hat ihn in ihre Talkshow eingeladen.
Unsere Sendung heute hat den Titel Überfallen, ausgeraubt, beklaut, Einbruchsparadies Deutschland.
Klaus kommt am Ende der Sendung zu Wort.
Er ist ein Täter, er ist ein ehemaliger Serieneinbrecher. Klaus Witt ist inzwischen auch bei uns. Herzlich willkommen, Herr Witt.
Er trägt eine beige Jacke. Er sitzt breitbeinig auf dem Sofa und er wirkt trotz der Kameras einigermaßen entspannt. Klaus soll erzählen, wie Täter vorgehen. Woher er seine Tipps bekam zum Beispiel.
Teilweise aus dem Milieu. Die wissen ja, wie Männer sind, wenn sie ins Rotlichtmilieu manchmal gehen. Da lassen sie viel, da wird doch viel geredet und da kriegt man so manche dann raus.
Später war Klaus nochmal im Fernsehen. In der Abendschau des RBB.
Vor 2 Jahren wurde Witt entlassen, weil er nicht mehr als gefährlich gilt.
Klaus war da schon 62. Er hatte einen Job als Hausmeister gefunden und Geld verdient. Ganz legal.
Doch eines Morgens stürmen Elitepolizisten seine Wohnung. Ein ehemaliger Mithäftling hatte behauptet, Witt habe eine Pistole und handle mit Drogen. Nur eine dubiose Quelle, doch die Folgen sind fatal.
Rieseneinsatz, können Sie sich ja vorstellen, wenn SEK auftritt. Tür eingetreten, das ganze Haus war mobil, die haben die Polizei gerufen, weil sie gedacht haben, es ist ein Überfall oder sowas. Die Polizei hat denen dann mitgeteilt, nee, das ist ein Einsatz von uns. Man hat nichts gefunden, absolut nichts. Und die Konsequenz ist natürlich klar. Ich bin meinen Job losgeworden, also man hat mir im Prinzip alles kaputt gemacht.
Bei all den Fernsehauftritten ist es sicher nicht übertrieben, wenn man sagt, Klaus kommt ganz gut klar damit, im Rampenlicht zu stehen. Ich habe mich gefragt, was treibt ihn da eigentlich an? Will er unbedingt die Aufmerksamkeit? Und falls ja, würde er mir auch eine Lüge auftischen, um sie zu kriegen? Oder geht es Klaus um etwas ganz anderes? Vielleicht ja um Punkt 4 auf meiner Bullshit-Liste. Das Geld. Ganz am Anfang, noch bevor ich Klaus das erste Mal interviewt habe, wollte er nämlich ein Honorar. Und zwar kein niedriges. Er wollte 4.000 Euro. Eigentlich war für mich die Sache in dem Moment durch. Geld ist der falsche Anreiz. Damit lockt man nur Betrüger. Das wissen wir beim Stern am allerbesten. Wir haben sogar einen Podcast zu diesem Thema.
Conny, was ist los?
Die Serie heißt Faking Hitler. Und sie erzählt davon, wie ein Reporter mal geglaubt hat, er hätte die Hitler-Tagebücher entdeckt.
Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat?
Das war die peinlichste Nummer, die dem Stern je passiert ist. Die 4.000 Euro konnte Klaus sich also abschminken. Ich konnte ihm höchstens eine Aufwandsentschädigung geben. 500 Euro für 2 Tage Interview. Ganz ehrlich, ich dachte, Klaus würde abwinken. Aber er meinte, okay, machen wir. Und so saß ich diesem Typen gegenüber, der mir eine irre Geschichte erzählt, aber irgendwie nicht alles dabei verrät. Der im Knast war, weil er Leute betrogen hat und der offenbar gern in der Öffentlichkeit steht. Aber vor einem Interview erstmal Geld sehen will. Keine Ahnung, was ihr an meiner Stelle gemacht hättet. Ich kann verstehen, wenn ihr sagt, Finger davon lassen. Und glaubt mir, ich habe das oft genug gedacht. Aber da war halt auch noch diese andere Seite von Klaus. Ich fand ihn irgendwie aufrichtig. Er ging offen um mit seiner Knastkarriere. Er hat das nicht beschönigt.
Man steht außerhalb der Gesellschaft, da bin ich mir noch im Klaren drüber. Da gibt es Regeln, Gesetze, entweder hält man sich dran oder man hält sich nicht dran. Man muss ja noch die Konsequenzen tragen, aber man nimmt das Risiko in Kauf und okay.
Ist das vielleicht eine dumme Frage, aber hast du nie überlegt, sozusagen mal auf die bürgerliche Seite zu wechseln?
Wie ihr hört, habe ich Klaus dann irgendwann auch geduzt.
Das Problem ist, wenn du immer siehst, also wenn du das kannst, auf schnelle Art Geld zu verdienen, das wirst du nie wieder aus dem Kopf los. Also wenn du weißt, wenn ich das mache, kann ich gutes Geld auch schnell verdienen, weil das mit Arbeit nicht drin ist. Und ja, dann entscheidest du dich entweder so oder so. Und ich habe mich für so entschieden. Ich stehe zu den Dingen, die ich gemacht habe. Es gibt vielleicht ein paar Leute, wo ich mich mal entschuldigen würde, persönlich vielleicht, aber es waren keine Sachen, weil ich habe nie jemanden körperlich schwer verletzt. Natürlich ist es immer ein Problem, wenn jemand eine Waffe vorhält für den Kopf. Das will ich auch nicht bagatellisieren. Aber ja, ich habe dafür bezahlt und ja.
Es ist Klaus nicht wichtig, ob er gut dasteht. Auch nicht in dieser Geschichte. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich stand mit Klaus auf dem Friedhof und habe ihn gefragt, warum er mir die Sache mit Alexander Luchterhand eigentlich erzählt. Er hätte sagen können, dass er endlich will, dass die Wahrheit rauskommt. Das wäre ein großer Auftritt gewesen. Aber das war Klaus egal. Er würde das für seinen Kumpel Bernd S. tun, hat er gesagt, den damaligen Hauptverdächtigen. Um zu zeigen, dass der mit seiner Tat davongekommen sei.
Das ist in seinem Auftrag. Sein letzter Triumph gegenüber der Justiz.
Klaus hat gar nicht erst versucht, sich zu verstellen. Es war eher so. Glaub mir oder glaub mir halt nicht. Ich fand, das wirkte ehrlich. Wo wir schon bei Ehrlichkeit sind. Es gab da eine Sache, über die ich viel nachgedacht habe. Nämlich die Beziehung zwischen Klaus und Bernd S., dem Hauptverdächtigen im Fall Luchterhand. Was hat die beiden miteinander verbunden? Und war es so stark, dass einer dem anderen einen Mord gestehen würde? Ich wollte von Klaus wissen, woher die beiden sich kannten. Er meinte, er kann es mir zeigen.
Ist das die Gegend?
Fast wie früher. Das war hier, wo es da war, kein Beton, war Sand hier.
Wir sind mal wieder nach Berlin gefahren. Ich gehe mit Klaus durch ein Wohngebiet in Lichtenrade, ganz am Rand der Stadt. Ein langer, hoher Stacheldrahtzaun zieht sich hier die Straße entlang. Am Zaun hängt ein Schild. Darauf steht: Sicherheitsbereich. Betreten strengstens verboten. Klaus raucht. Er wirkt ungeduldig.
Ich will dahin, ich will mit sehen.
Nur noch ein paar Meter. Dann sind wir da.
Hier hat meine kriminelle Karriere angefangen.
Wir stehen vor einem tristen Haus. Ein länglicher Quader, zwei Stockwerke hoch. Die Fenster sind vergittert. Es ist nicht irgendein Haus. Hier hat Klaus mal gelebt. Da war er noch ein kleiner Junge.
Waren wilde Zeiten. Das war, muss da vorstellen, 64. Da war ich 12. Und kam hier in so einen geschlossenen Bunker. Wa?
Heute ist in dem Gebäude eine Arrestanstalt für Jugendliche. Damals, als Klaus hier lebte, war das ein Heim. Zwei Häuser, in denen schwerst erziehbare Jungs untergebracht wurden und Jugendliche, die ein Strafverfahren am Laufen hatten. Das Heim hieß Kieferngrund.
Da hinten, das war früher das Haus, das war Haus 1, das waren die Leute bis 21, da war es ja erst mit 21 volljährig und da hinten war Haus 2. Da war Jugendliche bis 15 waren.
Im Berliner Landesarchiv habe ich Fotos von diesem Heim gefunden. Manche waren aus der Zeit, in der Klaus dort war. Auf den Fotos sieht man graue Wände und auch die vergitterten Fenster. Direkt neben dem Gebäude finden wir eine Lücke im Zaun.
Ja, da wird irgendwas gebaut. Betreten strengstens verboten.
Geht da?
Hier, oh, Sicherheitsbereich.
Ich bleib stehen. Ich will keinen Stress mit den Leuten hier. Klaus geht weiter.
Ich geh einfach mal rein, ich kick mir das an, scheiß was drauf. Da ist dieser Zwinger mit den Handballtoren, siehst du immer noch, wo wir denn hier raus konnten und da Handball gespielt haben oder sonst was. Das ist noch da, wa?
Klaus wurde Anfang der 50er Jahre geboren. Seine Mutter, sagt er, sei überfordert mit ihm gewesen. Er habe die Schule geschwänzt und geklaut.
Und eines Morgens, also 9, klingelt es. Und dann stand er vom Jugendamt und meine Mutter, habe ich ihr auch ewige Zeit nicht verziehen. Die wusste das. Die hat schon Sachen gepackt, waren schon fertig gepackt. Haben sie mich abgeholt und hierher gebracht. Das war schlimmer wie Knast. Wie ich 68 in Knast kam, in Jugendknast, hat mich gefreut. Die Erzieher, das waren teilweise nur ja, aus dem Dritten Reich, irgendwelche abgefuckten Typen. Ja. Hier waren, das, wie gesagt, die aus diesen Häusern hier rauskamen, alle kriminell, durch die Bank weg. Vergewaltiger, Betrüger, Mörder, Räuber, alles, alles.
Der Kieferngrund sollte die Jugendlichen resozialisieren. Aber Klaus sagt, das Heim hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Hier war der Freiheitsdrang so groß, weiß ich, wie oft ich die abgehauen bin, das kann ich gar nicht mehr erzählen. Wa? Jede Gelegenheit habe ich genutzt. Ziel war dann immer Richtung zu Hause, wa? Aber da war nur auch die Polizei da zu Hause, weißt du? Meine Mutter hat mich dann manchmal versteckt oder so, hat gesagt, nee, ist nicht hier. Aber ja, du hast ja also eine Einheitskleidung gehabt. So grüne Hosen und alles von dir. Also, jeder wusste, wenn mir jemand mit diesen Klamotten, wo der herkam, wa? Wenn du denn geflohen bist, hast du die Klamotten ja auch noch angehabt, wa?
Wie muss man sich das denn vorstellen, okay, wenn du sagst, ich hau ab, wie lief das dann?
Kam immer darauf an, wie du, wenn du jetzt eben abgehauen bist, dann war für dich draußen erstmal tabu. Aber warst du eine Zeit lang da, wurde es ein bisschen gelockert. Da hinten war so eine Art Gewächshaus, da konnte man hier so im Garten ein bisschen rum und da, wenn man nicht sagt, ja, ich will da ein bisschen haken. Und dann hast du wieder die Chance wieder erarbeitet. Oder wenn du ganz abgebrüht warst, die haben die Tür aufgemacht irgendwie, dann bist du einfach rausgerannt. Bis hier rüber, zack, über den Zaun und aus Jassi heben.
In wissenschaftlichen Arbeiten über die Heimerziehung in Berlin habe ich eine alte Statistik gefunden. Darin haben die Behörden festgehalten, wie oft Jugendliche aus den Heimen flohen. Im Sommer 1969, also kurz nachdem Klaus im Kieferngrund war, war zwischenzeitlich jeder fünfte Jugendliche auf der Flucht. Klaus ist wieder zurück vor dem Gebäude. Er zeigt auf ein Kellerfenster.
Hier unten waren die Arreste, also bist du reingebracht worden, wenn du abgehauen bist, haben dich wieder gegriffen, haben sie dich hier unten eingesperrt. Wa?
Für wie lange?
Für 3 Tage.
3 Tage? Mhm.
Haben sie morgens um 4:30 haben sie dir die Matratze weggenommen. Und da hast du da im kalten Raum gelegen. Hier, halt denn unten am Fenster, wenn hier Leute vorbeikamen, hier so wie jetzt, halt, ey, Zigarette war vergittert, aber konntest du auch durch. Und dann haben die was drüber geworfen, eine brennende Zigarette, und ich dann, ich wollte halt qualmen konnte. Wa?
Klaus sagt, bei all dem Mist, der hier im Kieferngrund passiert ist und den er durchstehen musste, habe ihm vor allem einer geholfen. Ein Junge namens Bernd.
Und Bernd hat nie probiert, mich zu übervorteilen und ihn zu übervorteilen. Das heißt, wir haben immer alles gemeinsam gemacht. Wenn wir irgendwas geklaut haben, haben wir geteilt. Und ja, und in der Schule, wir haben zusammen in der Schulbank gesessen. Ja, wenn ich nie was wusste, hat er mir geholfen. Und umgekehrt genauso. Und die Erzieherzimmer da unten, da haben wir unsere Kinderausweise geklaut. Ein Schlüssel sind hinten über da war dieser Zwinger abgehauen, sind dann mit dem Zug bis Helmstedt gekommen. Und da haben uns die Bahnpolizei hat uns rausgeholt. Ja, und da sind wir erstmal da irgendwo in Polizeigewahrsam gekommen. Aber war schon eine lustige Sache.
Was war denn so die längste Zeit, die ihr dann abgehauen seid?
Also 4 Wochen.
Und dann sich nur durchgeschlagen mit Einbrüchen und.
Naja, Einbrüche. Also wir haben mal einen Kiosk eingebrochen. Das war so das beste Objekt. Haben wir richtig viel Zigaretten rausgeholt. Da weiß ich noch, hat Bernd hochgeholfen. Und erst oben durch die, da war so ein Ventilator, weißt du, dann haben wir raus und erst durch den Ventilator durchgekrochen. Wa? Und dann darin, da die Tür aufgebrochen von innen.
Und wenn man so eine Zeit gemeinsam durchgestanden hat?
Schweiß zusammen. Weil einen Freund triffst du eben mal im Leben. Ein Freund, Bekannte, ja, und Kumpels, findest du. Aber so einen Typen wie Bernd halt nie wieder getroffen. Wa? Nie wieder getroffen.
Klaus sagt, er und Bernd S. hätten sich, auch als sie älter wurden, nie aus den Augen verloren. Ob sie nun im Knast waren oder in Freiheit. Nachdem Klaus aus der Sicherungsverwahrung freikam, hat er eine Zeit lang in NRW gelebt. Da habe ihn Bernd S. angerufen.
Und hat gesagt, bist du bescheuert, was machst du da? Da kannst du keine Kohle verdienen in den Kaff. Komm nach Berlin. Ich sagte, du, ich habe keine Wohnung in Berlin, kannst bei mir wohnen. Wir machen richtig Geschäfte. Gut, hat mich drauf eingelassen, bin nach Berlin gekommen und habe bei ihm gewohnt.
Und so sei all das gekommen. Die Abende bei Bernd S. in Berlin, dessen Anspielungen auf den Mord und am Ende das Geständnis. Ob es dieses Geständnis wirklich gab, das kann ich schlecht überprüfen. Aber die anderen Details aus Klaus' Erzählungen, die wollte ich checken. Also bin ich nach Neukölln. Dort, wo Bernd S. mit Klaus gewohnt haben soll.
Hallo, Entschuldigung die Störung. Mein Name ist Matthias Beusinger, ich bin Reporter vom Stern. Ich bin auf der Suche nach Leuten, die einen Bernd S. gekannt haben. Der hat hier im Wohnhaus gewohnt.
Hallo, haben Sie mich gerade reingelassen? Darf ich kurz was fragen? Ich bin Journalist vom Stern. Ich bin hier auf der Suche. Ich recherchiere in so einer Sache, das ist schon 20 Jahre her, aber der hat irgendwie im Dachgeschoss gewohnt.
Die Wohnung zum Beispiel, über die Klaus sprach, in der hat Bernd S. wirklich gewohnt. Auch nebensächliche Dinge, die Klaus mir über Bernd S. erzählt hat, wurden mir bestätigt. Etwa die Pizzeria, in der Bernd S. laut Klaus immer saß. Der Wirt erinnert sich heute noch gut an ihn. Aber all das belegt ja nicht, dass alles andere stimmt. Dass Bernd S. Klaus damals wirklich einen Mord gestanden hat. Und selbst wenn, kann es sein, dass Bernd S. ihm damals vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat? Als ich mit Klaus vor dem Zaun am Kieferngrund stand, dort, wo seine Freundschaft mit Bernd S. begonnen hat, dachte ich, hier und jetzt ist ein guter Moment, um ihn das zu fragen.
Du hast mir jetzt gerade von deiner Vergangenheit erzählt und deiner Zeit mit Bernd und so und wie euch das zusammengeschweißt hat. Und ich meine, der Grund, warum wir hier stehen, ist ja, dass Bernd dir ja gesagt haben soll, wo eine Leiche liegen soll von jemandem, den er getötet haben soll. Kannst du dir vorstellen, so
dass ein Freund, den du schon so lange kennst, dir trotzdem vielleicht eine Unwahrheit sagt?
Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Was für einen Grund sollte er haben? Was für einen Grund?
Und wenn es sich als falsch rausstellt?
Wäre ich enttäuscht, wäre ich sehr richtig enttäuscht. Aber denke ich gar nicht drüber nach. Kommt gar nicht hoch, der Gedanke oder sonst was, kommt nicht hoch. Wa? Nee.
Nach unserem Besuch am Kieferngrund dachte ich mir, wenn Klaus also den Hauptverdächtigen im Fall Luchterhand so gut gekannt hat, dann ist es auch möglich, dass er zu diesem Fall wirklich etwas weiß. Vielleicht sollte man ihn ernst nehmen und seinem Hinweis nachgehen. Mein Kollege Dominik hat das ähnlich gesehen.
Es geht immerhin um einen ungeklärten Mordfall.
Es geht um einen ungeklärten Mordfall und im Sinne von dem Mordopfer ist es zumindest wert, es zu probieren und nicht zu sagen, wir haben ein paar Bauchschmerzen.
Lassen wir es mal liegen.
Weil was wäre denn die Alternative? Und wenn die Chance gering ist, dass da was hintersteckt hinter diesem Hinweis, die Chance ist es wert, dass man sie zumindest ergreift.
Also haben wir weitergemacht. Als nächstes wollte ich mir den Mann anschauen, der im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht. Das mutmaßliche Mordopfer. Alexander Luchterhand. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die ihn kannten.
Dreimal kurz, dreimal lang, irgendwie sowas. Und dann wurde die Tür aufgeschlossen. Erst dann.
Wo der Typ stand, da fiel der auf. Wo man mit ihm hinging, waren alle Augen auf uns gerichtet.
Und dann hat er eine Magnum auf den Tisch gelegt. Dann hat er mir gezeigt, da sind Patronen drin. Dachte, Kassen, wo ist mein Geld?
Mehr in Folge 3. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon alle 12 Folgen dieser Serie hören. Und zwar bei Stern Plus und bei RTL Plus. Das Probeabo beim Stern kostet aktuell auch nur 1 Euro. Holt euch am besten eine der beiden Apps. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Auf allen anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge. Die letzten 4 gibt es aber nur bei Stern Plus und RTL Plus. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr noch mehr True Crime hören, lesen oder sehen wollt, dann meldet euch am besten gleich bei unserem Crime Newsletter an. Der geht in Kürze in neuem Gewand an den Start und informiert euch regelmäßig über Neues aus unserer Redaktion und der Welt des Verbrechens. Der Link zur Registrierung lautet www.stern.de/crime-newsletter. Ihr findet ihn aber auch unten in den Shownotes. Luchterhand ist ein Podcast von Stern und RTL Plus. Host und Autor bin ich, Matthias Bolsinger. Redaktion und Schnitt lagen bei Dominik Stawski. Postproduktion und Sounddesign stammen von Andolin Sonn. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke auch an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Nicola Wagner vom Stern. Und ganz besonders an den ersten Hörer dieses Podcasts, an Arne Daniels, für die vielen Ratschläge. Zitiertes Audiomaterial in dieser Folge: ARD, Wegsperren für immer, Sicherungsverwahrung in Deutschlands größtem Knast. Von Norbert Siegmund vom 7. November 2010. ARD, Menschen bei Maischberger vom 19. Februar 2013. RBB Abendschau 2014, Bericht von Norbert Siegmund.